bei 542. Das war jetzt nicht ein Vorzählen wie der Posaunenchor vorher. Macht man manchmal so 1, 2, 3, 4, wenn es ein Viervierteltakt ist. 3, 5, 4, 2. Das sind so ein paar Zahlen, die heute in unserer Geschichte wichtig oder in heutem Gleichnis wichtig sind, in unserem Predigttext. Es ist ein bekannter Text und bei so einem bekannten Text ist es immer gefährlich, dass man die Ohren so gleich anlegt, weil man ja, ich kenne ja alles schon. Und deswegen 3, 5, 4, 2. Welche Zahlen verbirgen sich dahinter? Das erste, die 3. Es sind ja im Grunde genommen eigentlich 3 Gleichnisse, die in diesem Kapitel 15 Lukas Evangelium stehen. Und man hat es ein bisschen zusammengefasst und da heißt, wir haben ja gelesen, und er sagte ihnen ein dies Gleichnis und dann fängt man mit dem verlorenen Sohn an und dann kommen erst 2 andere, nicht minder bekannte Gleichnisse. Einmal das Gleichnis vom verlorenen Schaf. 3 Gleichnisse vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und dann vom verlorenen Sohn. Und eben diese 3 Gleichnisse, die haben ein paar Dinge gemeinsam, sind zum Teil unterschiedlich. Die Zahlen dort sind unterschiedlich. Ne? Einmal sind es 100 Schafe und eins geht verloren, 10 Groschen und einer geht verloren oder 2 Söhne und einer geht verloren. Und trotzdem gibt es manches, was gleich ist. Es gibt was Verlorenes. Es wird gesucht. Und dann eben, was auch noch gemeinsam ist, ist die Freude. Da geht was verloren. Bei den ersten beiden Gleichnissen wird gar nicht beschrieben, wie das ging und was da der Grund war. Beim zweiten Gleichnis könnte man ja beinahe meinen, die Witwe, die 10 Groschen hat, ist selber schuld, die hat ihn verschlampert. Nur in diesem unseren heutigen Gleichnis vom verlorenen Sohn wird es ein bisschen beschrieben, wie der verloren ging. Aber ich denke, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie das war, sondern es wird einfach beschrieben, so ist es. Es wird beschrieben, wie der Mensch eigentlich ist. Er ist im Grunde genommen verloren. Das ist der Zustand des Menschen. Das wird vorausgesetzt und das zeigt eben, dass das im Grunde genommen auf die gesamte Menschheit zutrifft. Seit dem Sündenfall, seit eben die Eva sich dazu verleiten hat lassen, von dieser Frucht zu essen, ob es ein Apfel war oder nicht, spielt ja mal keine Rolle. Seitdem ist der Mensch im Verlorensein. Und seitdem, muss man auch sagen, ist es so, dass der Mensch immer wieder auch weg will von Gott. Dass der Mensch manches Mal oder fast immer denkt, ich kann es besser als Gott. Und ihr euch werdet die Augen aufgetan werden, werdet sein wie Gott. Und Eva sah, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen. Der Mensch, der weg will von Gott, der verlorene Sohn will weg von seinem Vater, von der für ihn erlebten Enge. So wie es Manfred Siebald in diesem bekannten Lied schreibt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit und da in dem ersten Vers, als die Welt noch jung war und die klaren Spuren Gottes trug, wollten Menschen schon so klug und ewig sein wie er. Und bevor sie es versuchten, fühlten sie sich stark genug. Doch wohin es führte, merkten sie erst hinterher. Der Mensch, der weg will von Gott, bei dem geht's nach unten. So lesen wir es bei dem verlorenen Sohn. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das zieht sich durch. Immer dann, wenn der Mensch denkt, ich mache was, ich habe was Geniales, ich weiß es besser, als es Gott mir vorschreibt, dann geht's einem nachher schlechter als vorher. Manchmal so, wie vielleicht Goethe mal geschrieben hat in dem Zauberlehrling, die ich rief, die Geister, werd ich nicht mehr los. Da gibt's unzählige Beispiele, wo der Mensch manchmal dachte, ich habe eine geniale Idee und nachher hat er die ganze Chose ausbaden müssen. Ich denke vielleicht nur an eine Sache, habt ihr mal gehört, von den afrikanischen Killerbienen. Was sind das? Ja, die haben festgestellt, dass die afrikanische Honigbiene, dass die viel mehr Honig produzieren kann. Also haben sie in Südamerika, haben sie dann diese dort eingeführt, haben sie gekreuzt mit den Einheimischen oder wie auch immer. Und die sind natürlich unglaublich produktiv. Aber sie sind auch unheimlich aggressiv. Killerbienen werden sie auch genannt, weil da muss man unglaublich aufpassen, denen nahe zu treten. Die greifen sofort an und stechen ohne Vorwarnung. Dann hat man gedacht, das möchte man wieder rückgängig machen und hat versucht, diese wieder einzusammeln, aber plötzlich haben sie gemerkt, so einfach geht es gar nicht. Dann haben sie in die bestehenden Bienenstöcke neue Königinnen eingesetzt, wieder von einer anderen Sorte. Nur die afrikanische die Weisel der afrikanischen Honigbiene, die schlüpft einen Tag vorher. Und wer sich mit Bienen auskennt, der weiß, die erst schlüpfende Weisel, die erst schlüpfende Königin bringt alle anderen um. Also hat es gar nicht so einfach funktioniert. Und auf einmal hat man gemerkt, wir dachten, wir hätten was Gutes getan und nachher war es dann schlimmer. Man könnte unzählige solche Beispiele anführen. Und manchmal denke ich auch an unser Land Deutschland. Wie oft hören wir, dass einer sagt, bist du immer noch so mittelalterlich, so rückständig, dass du noch an Gott glaubst? Wir sind doch weiter und wissen, dass es Gott doch nicht gibt. Ein Nachbar hat mir mal gesagt, Daniel, der Unterschied zwischen mir und dir ist folgender. Du glaubst an Gott und ich weiß, dass es ihn nicht gibt. Heutzutage würde ich ihm dann eine gewisse Antwort geben, aber nun, so denkt man in Deutschland und ich muss ganz ehrlich sagen, mir kommt oft dieser Gedanke in den Sinn, dass wir in unserem Land heutigen Tages so viele Unruhen wahrnehmen, so viele Missstände wahrnehmen, kann mich eigentlich nicht überraschen. Der Mensch, der weggeht von Gott, bei dem geht's nach unten. Nicht nach oben, nicht zu einer Weiterentwicklung. Und das Überraschende muss man hier in unserem heutigen Gleichnis schon auch feststellen. Dieser Vater lässt das einfach zu. Vielleicht nicht im Herzen einfach, aber er lässt ihn gewähren. Der verlorene Sohn wird vom Vater losgelassen. Die drei, die vier, fünf, andersrum eigentlich fünf, vier. Was ist eigentlich der Kern der Aussage dieses Gleichnisses? Warum wurde dieses Gleichnis überhaupt von Jesus weitergegeben? Was möchte Jesus mit diesem Gleichnis eigentlich sagen? Nun, wenn wir uns an irgendwelche Bilder erinnern, die von diesem Gleichnis irgendwie erzählen wollen, gibt unzählige Bilder, dann wird meistens sehr fantasievoll ausgeschmückt, wie dieser verlorene, wie dieser jüngere Sohn den Abstieg so schafft. Beziehungsweise schafft, den Absturz erleben muss. Und dann werden in wenigen Bildern, ein oder zwei Bildern vielleicht noch die Versöhnung gezeigt. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das wirklich der richtige Fokus ist. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, in meinen Bibeln, die ich zu Hause stehen habe und manchmal auch im Internet entdeckt, so ein paar Vergleiche anzustellen der unterschiedlichen Übersetzungen, wie sie denn eine Überschrift wählen zu diesem Gleichnis. Natürlich meistens, gerade auch Luther zuallererst, die schreiben vom verlorenen Sohn. Aber andere schreiben zum Beispiel von den beiden verlorenen Söhnen. Hoppla. Nochmal drüber nachdenken. Die gute Nachricht schreibt der Vater und seine zwei Söhne. Ich habe eine englische Comic-Bibel, die heißt auch noch so passend die Action-Bible. Habe ich irgendwann mal in die Finger gekriegt, habe ich gedacht, die gefällt mir, die kaufe ich gleich. Und die hat überschrieben The Loving Father, der liebende Vater. Roland Werner, der wartende Vater. Und ich denke, die sind eigentlich näher dran an dem, was Jesus damit sagen wollte. Denn ich denke, es geht im Kern viel mehr um diesen Vater. Es geht nicht so sehr um diesen verlorenen Sohn. Es geht um den Vater. Vielleicht habt ihr dieses Bild von Rembrandt im Kopf. Wie dieser Vater den Sohn umarmt, der vor ihm kniet. Rembrandt mit seiner Art zu malen, alles ziemlich dunkel und in der Mitte dann das Helle. Der hat auch den Fokus auf dieses gelegt. Wie der Vater den Sohn wieder in den Arm nimmt. Und dieser verlorene Sohn wird eigentlich nur deswegen beschrieben, damit man Gott, den Vater, besser verstehen kann, was das bedeutet. Er ist ein Vater, der uns sucht. Das verbindet ja auch diese drei Gleichnisse. Da ist immer jemand da, der sucht. Stopp, in unserem Gleichnis wird gar nicht so sehr gesucht, aber sehnsüchtig erwartet. Einer sagte mal, das ist doch eigentlich das Motiv der gesamten Bibel. Das allererste, was Gott mit dem Menschen in wörtlicher Rede wechselt, zumindest so wie es in unserer Bibel beschrieben steht, ist dieser Satz: Wo bist du, Adam? Oder eine andere hat mal gesagt, gäbe es den Sündenfall nicht, bestünde die Bibel nur aus 4 Kapiteln, die ersten beiden und die letzten beiden. Es geht um diesen Vater, der wartende Vater. Und wenn ich nur auf diesen einen Vers mal meinen Fokus lege, da kommt die 5 her. Diesen Vers 20, ihr könnt es gern zu Hause nochmal nachlesen, werden 5 Verben beschrieben. Er sah ihn. Es jammerte ihn. Er lief. Er fiel ihm um den Hals. Und er küsste ihn. 5 Verben, die hier von dem Vater beschrieben sind. Er sah ihn von Weitem. Ich vermute mal, dass er auch Ausschau gehalten hat. Dass er ihn von Weitem gesehen hat. Dass er zu Hause saß und gewartet hat, wann hoffentlich kommt mein Sohn wieder zurück. Ich warte auf ihn. Ich hätte ihn gern wieder bei mir. Diese Sehnsucht nach seinem Sohn, das steckt da mit drin. Er sah ihn von Weitem. Wir sind in Gottes Fokus. Wir werden von ihm gesehen, nicht übersehen. Manches Mal geht es mir ja auch so, man ist irgendwie geschäftig unterwegs, möchte einkaufen gehen in einer größeren Stadt, da hat man dann meistens ein bisschen mehr Auswahl und dann sitzt da jemand am Straßenrand mit einem Schild vorne dort und einem Hut. Keine Ahnung, was da auf dem Schild steht. Und was mache ich? Ja, ich möchte doch dort in den Laden, mach meine Scheuklappen zu und lauf ohne mit der Wimpern zu zucken vorbei. Nun, es ist vielschichtiger, als dass man denen mal einen Euro oder wie viel auch immer reinlegt, das weiß ich auch. Und dennoch, bei Gott werde ich nicht übersehen. Der Vater sieht mich. Dieses zweite Verb ist, jammerte ihn. So übersetzt Luther. Im Griechischen steht hier ein Wort, verwandt, ich sage euch das griechische Wort, ich werde auch nachher nicht kontrollieren, ob ihr es noch kennt, splanchna. Das ist ein Wort, was man eigentlich wiedergeben kann mit Eingeweide. Also das, was bei mir im Bauch drin ist. Man könnte vielleicht so übersetzen, es hat ihn den Magen umgedreht, als er diesen Sohn gesehen hat. Es jammerte ihn. Er hatte Mitleid. Dieses Wort ist bei uns fast schon zum Unwort geworden. Mitleid. Dein Mitleid brauche ich nicht, sagen manche. Und dennoch wissen sie gar nicht, was sie eigentlich damit sagen. Doch wir leben davon, dass andere mit uns mitfühlen, dass sie Anteil nehmen an uns. Mitleid zurückübersetzt in die Fremdsprache heißt Sympathie. Mitleiden. Er hatte Mitgefühl. In einem Lied von Johann Daniel Hernschmidt heißt in einer Strophe: Dein Schmerz ist ihm auch ein Schmerz. Wir liegen Gott auf dem Herzen, dass es ihm auch wehtut, wenn wir irgendwie Schaden nehmen. Es jammerte ihn, weil er so einen Jammerlappen vor sich gesehen hat. Nicht, weil der Sohn gejammert hat, vielleicht schon auch, aber es war ihm zum Jammern zumute, als er den Sohn gesehen hat. Er leidet mit uns mit. Und dann das dritte Verb, er lief, er rannte. Der ist gesprungen, sagt man auf Schwäbisch. Das hat ihn nicht gehalten. Mal eine Frage, überlegt euch mal, wann habt ihr zum letzten Mal einen Politiker rennen gesehen? Habt ihr das schon mal? Also ich muss ehrlich sagen, unseren Bundeskanzler kann ich mich nicht erinnern, dass er jemals gerannt wäre, zumindest im Fernsehen habe ich ihn nie gesehen. Die werden so nicht gezeigt. Einmal ist Helmut Kohl losgerannt, aber das war dann ihm nicht zum Vorteil, weil er da so mit Wut entbrannt auf die Leute zugerannt ist. Aber die rennen doch nicht, das ist doch nicht würdevoll. Das ist doch nicht standesgemäß. Aber das ist dem Vater egal. Er möchte so schnell wie möglich seinen Sohn wieder in die Arme schließen. Er lief. Der hat es nicht ausgehalten, dass er gesagt hat, hier ist die Tür, kannst gern heimkommen. Nein, ich gehe dir entgegen. Ich renne dir entgegen. Gott läuft uns Menschen entgegen. Er will es nicht warten, bis wir bei ihm sind. Das drückt für mich auch diese Sehnsucht, diese Liebe aus. Oder auch diese Liebe, die auch in diesen anderen beiden Verben vorkommt. Er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Das drückt Liebe aus. Um den Hals fallen. Ganz egal, wie der riecht. Immer wieder. Gut, ich habe so einige Jahre gearbeitet, dass meine Kollegen kräftig gequarzt und gequalmt haben. Also nicht nur in der Adventszeit, sondern ständig. Da riecht man dann auch und geht man irgendwo zu Besuch, wo einer auch ständig den Glimmstängel im Mund hat. Da kommt man raus und denkt, ach, ich muss sofort meine Kleider wechseln. Das war dem Vater egal wie der Sohn riecht. Ich fall ihm um den Hals. Alles, was er tut, lasst in Liebe geschehen, ist unsere Jahreslosung. Was bedeutet Liebe? Ich gebrauche gern dieses Bild von einer Mutter, die ihr Kind noch stillt. Die möchte so gern nachts wieder durchschlafen. Und dann fängt das Kind wieder an, zum dritten Mal in dieser Nacht zu quäken. Und das Erste, was die Mutter so denkt, ach, nicht schon wieder. Und sie steht dennoch auf und stillt das Kind. Das ist Liebe. Wir müssen nicht ständig mit einem grinsenden Gesicht bis zu beiden Ohren rumlaufen, aber es zeigt sich an der Tat. Der Vater liebt seinen Sohn. 3, 5, 4. 4 gehört noch dazu. Anschließend erlässt der Vater 4 Befehle. Gebt ihm das Gewand, gebt ihm den Ring, zieht ihm Schuhe an und schlachtet das Kalb. Man könnte jetzt auf jedes Einzelne eingehen, aber ich will es mal so sagen, alle diese 4 drücken aus, dass der Vater seinen Sohn nicht als Tagelöhner wieder entgegennimmt. Wer genau liest, stellt fest, der Sohn hatte sein Sprüchlein gelernt, was er sagen wollte, er kam aber gar nicht bis zum Ende. Der Vater hat ihn vorher unterbrochen, bevor er sagen konnte, lass mich wieder dein Tagelöhner sein. Er setzt ihn wieder ein als Sohn, gibt ihm wieder die Würde. Und noch was, er lässt ein gemästetes Kalb schlachten. Was heißt denn das? Na, das hatten die Leute immer so eins, das haben ein Tier haben sie immer besonders gefüttert, dass das richtig ordentlich Fett ansetzt. Das ist heutzutage durch die Ernährungsberater nicht mehr so attraktiv, aber damals, das war der Festbraten. Oder anders ausgedrückt, das war die Urlaubskasse. Immer mal was zurücklegen, wenn wir mal was Schönes erleben wollen, dann schlachten wir diese Urlaubskasse. Das war dieses gemästete Kalb. Jetzt schlachtet das, jetzt wollen wir uns gemeinsam freuen. In allen Gleichnissen, da geht es um die Freude. Als ich so früher als Kind dieses Gleichnis gehört habe, da habe ich immer so gedacht, Moment mal, wie war denn das? Die Hälfte hat der Sohn schon gekriegt und hat jetzt alles verschleudert. Und jetzt hat der Vater ja nur noch die Hälfte übrig. Und dann habe ich gemerkt, so brauchen wir nicht rechnen. Bei Gott gibt es immer genug. Ich stelle euch mal eine Frage, die ihr euch selber mal überlegen sollt. Wenn ihr das Gleichnis so hört, an wen denkt ihr denn gerade? Wer sollte das mal hören? Ich denke, wir denken alle falsch. Zu wem hat denn Jesus dieses Gleichnis gesagt? Er hat es zu den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt. Er hat es zu den Etablierten gesagt. Vielleicht könnte man übertragen auf die Pietisten und die Theologen. Ich weiß nicht, ob die Übertragung ganz stimmt. Aber er hat es zu denen gesagt, die schon längst dabei sind. Er hat es nicht zu den Verlorenen gesagt. Er hat es zu denen gesagt, die sich geärgert haben, dass Jesus immer bei den Zöllnern sitzt. Die zwei, die noch fehlt. Der zweite Sohn. Wie gesagt, einer hat mal überschrieben, die beiden verlorenen Söhne. Ich bin nicht der Meinung, dass der zweite Sohn verloren ist, denn der ist die ganze Zeit beim Vater. Und auch zu diesem Sohn macht der Vater sich auf und geht ihm entgegen nach draußen, bittet ihn herein. Und wenn er nicht zum Fest dazukommt, ist er nicht vom Vater getrennt. Und dennoch stört uns dieser zweite Sohn. Und ich denke, damit will Jesus eigentlich den Pharisäern und Schriftgelehrten einen Spiegel vorhalten. Vielleicht will er auch uns damit einen Spiegel vorhalten. Suchen wir noch? Machen wir uns auf, den Leuten entgegenzugehen? Oder ärgern wir uns, dass die 99 ganz treuen und ständig im Gottesdienst waren, die wirklich die Gemeinde am Leben erhalten haben, die 99, die nicht fortgelaufen sind, die werden nicht, um die wird sich nicht gekümmert, zumindest für eine Zeit. Das eine Schaf, da lässt der Pfarrer alles stehen und liegen, macht keinen Gottesdienst und dann ärgern sich die Leute. Vielleicht habe ich übertrieben. Aber was nehme ich in Kauf dafür, dass der Verlorene wieder zurückfindet? Gibt es manchmal tolle Initiativen, lasst uns ein neues Gemeindehaus bauen. Und wisst ihr, wie oft es dabei Streit gibt? Weil es manchmal um Kleinigkeiten geht. Das ist kein Witz. Ich habe das mal mitbekommen, da hat einer gesagt, vor der Gemeinschaftsstunde, du, der Klodeckel ist kaputt. Ja, meinte der Gemeinschaftsleiter, bei der nächsten Vorstandssitzung werde ich das ansprechen. Ich hatte es ähnlich so innerlich gelächert wie ihr. Ich habe mich natürlich erstmal das verkniffen, weil ich direkt daneben saß und bald hat die Gemeinschaftsstunde auch begonnen. Anschließend habe ich ihn gefragt, sag mal, ist das dein Ernst? Ja, meint er, das ist alles so ein Design. Das sind alles so alles gleiche, optisches, dass es gleich ist. Und da müssen wir uns schon überlegen, ob wir dann gleich alles tauschen. Vielleicht war es berechtigt, so zu denken. Mir ist es da innerlich so gegangen wie euch. Ich habe lachen müssen. Was ist uns wichtiger? Übrigens, die zwei ist nochmal anzuwenden. Nicht nur bei dem zweiten Sohn, nur zwei Gleichnisse enden mit Freude. Dieses zweite, das mit dem zweiten, das ist dritte, das mit dem zweiten Sohn endet, endet nicht mit Freude. Bei allem, was dieser Sohn zur Verfügung hatte, dieser Ältere, Freude hatte er nicht. Gott will uns bei sich haben. Und deswegen ist an uns die Herausforderung, lasst uns auch diesen Blick Gottes uns aneignen. Nicht auf die eigenen Klobrille, nicht auf den genauen Ablauf des Gottesdienstes, dass er wirklich so abläuft, wie er immer sei, sondern dass uns mehr der im Blick gerät, der nicht da ist. Auf das Freude im Himmel herrscht bei den Engeln, mehr als über 99, die der Buße nicht bedürfen. Amen.